Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kontrovers, lehrreich, manchmal auch polemisch. Das ist der Sportstammtisch.
Präsentiert vom Big in Sports Podcast
auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Sportstammtisch, heute mit Andreas Kitzing von Sponsu, Oliver Hernecek von Fairplayed und Maximilian Schreiber von der RSC GmbH. Wir wollen uns heute über Mittelbeschaffung und Sponsoring für Vereine unterhalten. Hallo.
Hi.
Hallo.
Hi, grüß euch.
Ihr macht ja jetzt alle drei mehr oder weniger, ja, nicht das Gleiche, aber ihr seid im ähnlichen Gebiet unterwegs, ihr besorgt Mittel, Sponsoring für Vereine, Sportler und so weiter. Und habt da natürlich einiges erlebt und könnt da auch aus dem Nähkästchen plaudern, was ja hier gern gemacht wird. Wie ist denn so die gesamtdeutsche Lage beim Mittelbeschaffung, Sponsoring von Vereinen?
Ja gut, dann... Ja, was ich so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass die letzten 1,5 Jahre so gut, also bei mir zum Beispiel, relativ wenig los war, was die Mittelbeschaffung im Bereich der Fördermittel für Vereine angeht, weil die Vereine halt relativ viel runtergefahren haben und ja, es sehr viel Stillstand geherrscht hat. Und ja, von Stagnation bis Frust bis, ja, wie soll ich sagen, bis Wut, alles dabei war. Nur, ja, es war halt wenig Projektumsetzungsmotivation da. Ja, was ich jetzt mittlerweile so wieder spüre. Ja, ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einem Vorstand für einen Tennisverein, der jetzt seine Tennishalle mit LEDs ausstatten will, der hat mich zum Beispiel angefragt nach einer Bezuschussung für diese Thematik. Und da sind wir dann auch zusammengekommen. Also ich merke jetzt so langsam, dass es sich wieder was rührt, aber in den letzten 1,5 Jahren war es halt sehr tot.
Okay, und wir anderen? Bei euch auf den Plattformen?
Also da kann ich gerne mal direkt einsteigen. Also bei uns bei Fairplayed hat sich das ein bisschen anders abgebildet, was wahrscheinlich einfach an dem Prinzip vom Crowdfunding, was man daran liegt. Also wenn wir jetzt uns diesen kurzen Zeitraum anschauen von seit Beginn der Pandemie, da hatten wir auch bei uns erstmal so einen kleineren Stillstand, oder Stillstand will ich nicht, das eigentlich nicht nennen, sondern eher so einen Rücklauf gemerkt, hatten natürlich alle Vereine, Sportler erstmal andere Sorgen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass gerade die Mechanik mit Crowdfunding auch in dieser Zeit sehr gut funktioniert hat und hatten da gerade in der ganzen Krisenphase doch wieder einen großen Anlauf, vor allen Dingen an größeren Projekten, wo es dann auch wirklich gezielt darum ging, die Vereine zu retten. Also ging es wirklich darum, die laufenden Kosten zu decken, dem aufgrund der Spieltagsausfälle etc. einfach nicht mehr gedeckt werden konnten. Und da hat das ganze Prinzip Crowdfunding bei uns auch sehr, sehr gut funktioniert und läuft auch weiterhin so. Ja. Aber du hattest auch am Anfang gefragt, wie wir so grundsätzlich die Sportförderung einschätzen in Deutschland. Und das ist ja auch klar so ein Thema, mit dem wir uns von Anfang an beschäftigen und wo wir dann auch mit Crowdfunding, mit unserer Plattform eine Ergänzung, eine Alternative einfach verschaffen wollen, weil wir wissen, dass die Sportförderung von den verschiedenen Kanälen gedeckelt ist. Also sei es, es kommt vom Bund, von Ländern oder eben das ganze große Thema Sponsoring. Da kann Andreas wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, aber das sind natürlich alles Mittel, die sind begrenzt, sind oftmals auch ja, gezielt für Vereine und so, die nur rausgehen und sehen dann hier halt mit Crowdfunding eine super Ergänzung, was halt super, ja, wie gesagt, in der Paarung zusammen funktioniert.
Ja, was Sponsoring angeht, da vertreten wir ja eher die
Einnahmenseite als die Ausgabenseite. Also wir sehen ja eher, was bei den Vereinen reinkommt über unsere Partner, also was, wofür die Vereine es am Ende ausgeben. Wir sind natürlich schon eng auch im Austausch mit den Vereinen und merken, dass nicht nur jetzt, sondern wirklich auch in den letzten anderthalb Jahren von der Bezirksliga bis in die Bundesliga die Mittel schon knapp waren, weil einfach weniger Geld angekommen ist und teilweise auch die Ressourcen in den Vereinen doch ein bisschen enger gesät sind. Also viele der Sponsoring-Ansprechpartner, gerade so auf Level Regionalliga, wo das normalerweise dann auch mal jemand Vollzeit macht, sind jetzt einfach nicht mehr da, weil der Verein nicht das Geld hat, um alle zu bezahlen oder die Leute in Kurzarbeit schickt. Und da gehen wir davon aus, dass das auch noch ein bisschen zumindest weitergeht, bis sich das endgültig geöffnet hat und auch wieder Spielbetrieb stattfindet. Auf Sponsorenseite hatten wir jetzt im letzten Jahr eigentlich trotzdem noch ganz gute Rückläufer, also uns und damit unseren Vereinen schon auch ein gutes Stück Umsatz verloren gegangen, weil einfach Sachen immer weiter verschoben wurden oder ausgefallen sind. Also sei es der Vertrag mit den Beachvolleyballern, der dran gebunden war, dass sie eine bestimmte Anzahl Turniere auf der deutschen Tour mitspielen und die Turniere sind dann halt noch gar nicht stattgefunden. Ja. Dann ging das halt nicht. Und der Sponsor hat trotzdem dann ein bisschen was mehr gezahlt, als er eigentlich musste, aber ja. Oder im Eishockey, wo der Saisonbeginn so lange immer weiter nach hinten geschoben wurde, bis das Budget des Sponsors letztlich woanders ausgegeben wurde. Oder im Profifußball, wo Hospitality-Rechte mit drin sind, die natürlich dann zurückerstattet werden müssen und zumindest zum Teil zurückerstattet werden müssen, wenn der Sponsor gar nicht ins Stadion kann. Also man sieht es überall, aber trotzdem hatten wir jetzt zumindest noch ein leichtes Wachstum. Was wir jetzt aber zu Beginn des Jahres gemerkt haben, ist, dass vor allem im ersten Quartal 2021 die Marketingentscheider schon mit ihrem Budget echt zurückgehalten haben und so ein bisschen abgewartet haben, wie lange das jetzt noch so weitergeht, bevor sie Entscheidungen zum Ausgeben von neuen Mitteln treffen. Und das hat es jetzt im ersten Quartal echt schwierig gemacht. Aber jetzt merken wir, dass es halt langsam aufgeht und auf einmal ganz viele Projekte gleichzeitig angeschoben werden, was toll ist und hoffentlich dann auch möglichst bald bei den Vereinen ankommt.
Hm. Du sagtest das ja auch gerade mit gleichzeitig. Ich hatte so das Gefühl, dass für den Fall eines Ausfalls durch eine Pandemie jetzt, keine Ahnung, Alien-Invasion, Weltkriege, keine Ahnung, keiner vorbereitet war. Hattet ihr das auch das Gefühl? Und habt ihr das Gefühl immer noch oder ist der Mann mittlerweile ein bisschen besser vorbereitet?
Nee, also da war wirklich, sorry.
Gerne.
Also keine einzige Person, mit der wir gesprochen haben, waren vorbereitet. Also ein Stück weit woher auch, aber grundsätzlich im Amateursport ist das Geld halt super knapp. Da wird sehr auf Kante gerechnet. Da ist gar nicht der Platz da, um da irgendwie großen Puffer einzuplanen. Und im Profisport wäre das Geld eigentlich da. Da ist die Ausgabenseite dann aber so groß, dass da schon ein relativ großer Leverage ist. Dann halt alles Geld, was da ist, plus ganz viel, was geliehen wird, ausgegeben wird. Und da ist am Ende auch kein Puffer da. Und das hat man schon echt doll gemerkt bei der Pandemie. Und man muss auch dazu sagen, dass ja auch wirklich große Einkommensblöcke weggefallen sind. Ne? Wir reden hier nicht irgendwie von mal 5-10% weg, sondern 30, 40, 50, teilweise 60% der Einnahmen, die wegfallen. Also bei aller vorsichtigen Planung, dass sich die Einnahmen mehr als halbieren, damit kalkuliert man in der Regel nicht.
Ja, absolut. Das ist eigentlich, was ich auch so ein Stück weit sagen wollte. Also klar, wie will man sich auf sowas vorbereiten? Also keiner rechnet mit sowas. Es sei denn, man ist Experte in dem ganzen Thema. Und da sind ja bekanntlich die wenigsten. Also man konnte eigentlich gar nicht damit rechnen. Und also wir haben das auch gemerkt, gerade auch die Projekte, die dann letztes Jahr auch angelaufen sind, die halt so klassische, wir haben es dann auch Retterprojekte genannt, also wo es wirklich um diese Lizenzsicherung ging. Und gemerkt haben, okay, ja klar, die Planung, Budgetplanung, die ist eben knapp bemessen. Oder Teilnahme eben die Ausgabenseite so groß, dass die Vereine in sehr große Schwierigkeiten geraten sind. Aber in den Gesprächen mit denen gemerkt haben, dass natürlich die ganze Krise so ein bisschen auch zum Umdenken anregt. Also dass man sich zumindest mittel- und langfristig oder alles, was in den nächsten Jahren kommt, in der internen Budgetplanung sich anders aufstellt. Also Andreas hat es ja auch gesagt, das hat mir auch alle mitbekommen, gerade im Profibereich, also vor allen Dingen im Profifußball, wo das Budget allemal gereicht hätte, aber eben da die Ausgabenseite so enorm groß ist, man auch hier sehr ins Schwanken gekommen ist. Also das denke ich mal, oder hoffe ich zumindest auch, dass da ein Umdenken stattfindet und dass man da ein bisschen planungssicherer das Ganze auch angeht.
Ja, genau. Was ich erlebt habe, war das Thema, wir sind ja in dem Bereich wirklich von Projekten tätig, wo halt der Verein Projekte zur Weiterentwicklung der Vereinsstätte uns anruft und fragt, ob es halt staatliche Zuschüsse gibt für Umbau, Ausbau, Neubau und so weiter, dass diese Projekte halt völlig gestoppt worden sind. Ja? Weil teilweise es Themen waren, dass Vereine in die erste Liga gekommen sind. Jetzt reden wir nicht von dem ersten Liga Fußball, sondern von dem ersten Liga Softball oder von der ersten Liga Baseball, wo halt nicht so viel Geld fließt, ja, nur wenn man eine Liga höher wechselt, sondern da müssen dann auf einmal ganz andere Auflagen erfüllt werden, ja, um in dieser Liga bleiben zu dürfen. Dann werden diese Projekte angestoßen und dann kommt halt so eine Pandemie und haut natürlich mal eben alles ordentlich durcheinander. Und diese Projekte sind dann natürlich auf Eis gelegt worden, teilweise sogar bis dazu, dass die Vereine halt Existenzängste bekommen haben, weil ja auch die Mitgliederzahl extrem geschwunden ist. Weil wenn man mal so durchgeguckt hat, das hatte ich letztes Jahr mit einem Vorstand besprochen und die gesagt haben, ja, auf einmal merken die Leute halt, dass sie auch ohne Baseball können als Beispiel oder ohne Wasserball oder so. Und dann geht natürlich auch die Mitgliederzahl runter. Und die Zuschüsse, die vom Staat geflossen sind für den Ausgleich, waren halt nur minimal, also gerade mal das Notdürftigste geregelt, sodass die Vereine, die jetzt nicht so ein gutes finanzielles Polster haben oder hatten vor Beginn, nach wie vor immer noch in einer sehr angespannten Situation sind. Und dann kommt noch dazu die Ungewissheit, wie es denn jetzt weitergeht. Es wird gefühlt alle zwei Wochen was Neues auferlegt. Die Inzidenzzahlen sind immer entscheidend. Dürfen wir jetzt aufmachen? Dürfen wir draußen? Dürfen wir drinnen? Dürfen wir gar nichts mehr? Das sorgt für sehr viel Unsicherheit und ja, langfristig, also kurzfristig für Stagnation halt einfach in sämtlichen Bereichen.
Also tatsächlich vielleicht einmal ergänzend das Thema Existenz der Vereine haben wir auch gemerkt. Also ich meine, wir haben auch super viele Vereine ja bei uns auf der Plattform. Das sind, glaube ich, allein in Deutschland 4.000 oder 5.000. Und ein paar von den Vereinen, wo wir auch laufende Sponsorings hatten, die gibt's jetzt einfach nicht mehr. Oder die müssen halt ein paar Ligen weiter unten
also anfangen. Also so gar nicht mehr oder einfach nur ein paar Ligen runter?
Ich glaube, 2, 3 haben wirklich endgültig dicht gemacht, weil die Insolvenz und dann aber auch niemanden gefunden haben, der irgendwie das Konzept weiterführt. Andere halten sich dann irgendwie ein bisschen besser über Wasser. Ne, so ein Rot-Weiß Erfurt, die haben jetzt, glaube ich, langsam die Kurve gekratzt.
Ja, die sind, glaube ich, noch im Ende der Kurve, glaube ich.
Ja, genau, da müsste ich tatsächlich nochmal checken, aber so, da hatten wir auch ein paar Sponsorings, die dann halt irgendwann zu Ende waren, weil der Spielbetrieb eingestellt wurde. Fairerweise muss man dazu sagen, dass in dem Fall und auch in einigen der anderen auch vorher schon die finanzielle Lage, vor sich ausgedrückt, nicht so gut war. Aber wenn dann halt so ein Thema da nochmal reinkommt, wie eine Pandemie und die ganzen Ausfälle, dann das gibt einem natürlich endgültig den Rest. Oder sorgt zumindest dafür, und ich glaube, das haben sie jetzt in Erfurt ganz ordentlich hinbekommen, dass der Plan, den man hatte, eigentlich in die Tonne getreten werden kann und aber nochmal dann komplett neu aufgestellt werden muss. Und manche kriegen das gut hin, andere halt nicht.
Ja, also darüber reden wir gleich nach einer kurzen Werbung noch weiter und dann auch, wie eure Zukunftseinschätzung ist und warum es überhaupt so weit kommen konnte. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Andreas Kitzing, Oliver Hernecek und Maximilian Schreiber, reden über Mittelbeschaffung, Sponsoring und so weiter bei Vereinen, vor allen Dingen jetzt nach der Pandemie. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Vereine gefühlt alle damit nicht gerechnet haben. Also da kann ja dann demnächst das nächste große Ding um die Ecke kommen. Oder wenn jetzt alle nochmal geimpft werden müssen, irgendwann die nächste größere Welle und das Ganze ausbremsen. Habt ihr denn das Gefühl, dass das angekommen ist? Es kann jederzeit eine Katastrophe kommen. Das ist ja alles auf wackeligen Beinen. Zumindest mehr als bei den meisten Leuten auf der Straße.
Puh, also das ist, finde ich, extrem schwer zu sagen. Also das ist vor allen Dingen eher so ein strukturelles Thema, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es sind alle froh, wenn das wieder losgeht. Man merkt es ja auch, je mehr die Lockerungen kommen, je mehr Vereine und die ganzen Autoanlagen wieder aufmachen können, dass die Leute auch alle heiß sind und sofort wieder auf die Plätze gehen. Aber wie gesagt, eine rein persönliche Einschätzung, wie ich das so sehe, das jetzt gezielt auf deine Frage, glaube ich jetzt nicht, dass die Mehrheit davon ausgeht, das könnte uns jederzeit wieder treffen, sondern man da sagt, okay, wir sind auch in der Entwicklung der Wissenschaft so weit, jetzt sind wir durchgeimpft, wir werden einfach damit leben. Also es ist ja, wenn die Pandemie in dem Sinne vorbei ist, ist ja das ganze Thema nicht vom Tisch und wir werden einfach vor allen Dingen auch im Sport lernen, damit umzugehen. Und ich denke auch, dass so viele Sachen, die sich jetzt daraus entwickelt haben, also gerade das ganze Thema Digitalisierung, was damit ja einen enormen Schub erfahren hat, konsequenterweise. Und das quasi so ein bisschen als positive Entwicklung, die ich da gesehen habe, dass viele was machen mussten. Wir müssen jetzt Alternativangebote schaffen oder wir fangen jetzt endlich mal an, uns den ganzen digitalen Themen zu widmen, dass das ein Bestandteil bleiben wird. Viele wahrscheinlich auch immer so Hybridmodelle fahren werden, was die Angebote angeht. Aber dass man jetzt wirklich aktiv damit plant, man könnte wieder alles schließen müssen aufgrund einer Pandemie oder ähnliches, glaube ich jetzt persönlich nicht.
Also um mich da anzuschließen, jetzt drei Sachen, die ich sehen würde. Zum einen stimme ich dir total zu, dass das Thema Digitalisierung, was ja vorher auch schon immer ein Thema war, dadurch auf jeden Fall ein bisschen beschleunigt wurde. Und vorher auch war es ja schon ein Prozess, der eigentlich nicht umkehrbar ist oder theoretisch schon, aber wo es keinen Sinn macht. Und die Fortschritte, die die Vereine da jetzt gemacht haben, glaube ich nicht, dass die dann am Ende zurückgerollt werden, sondern an der Stelle sind viele Strukturen innerhalb der Vereine effizienter geworden, kostengünstiger oder kosten weniger Zeit oder haben bessere Ergebnisse. Und ich glaube, dass das auch nach der Pandemie weitergeht. Das ist Beobachtung 1. Beobachtung 2, im Breitensport glaube ich nicht, dass mit viel mehr Puffer geplant wird und Notfallsituationen und Rücklagen für ähnliche Szenarien, weil nach wie vor das Geld einfach nicht da ist. Und im Gegenteil, das Geld ist jetzt noch knapper als vorher. Das heißt, man muss irgendwie gucken, die aufgelaufenen Löcher erstmal wieder zu stopfen. Und ich glaube nicht, dass dann nachhaltiger geplant werden kann, weil einfach, wie gesagt, die Mittel nicht da sind. Im Profisport sehe ich zumindest, dass jetzt, wenn man Fußball mal nimmt, die Explosion der Gehalts- und Transfererlösschraube ein ordentliches Stück zurückgedreht wurde. Und da glaube ich schon daran, zumindest für die nächsten paar Jahre, dass das vielleicht wieder sich ein bisschen auf das in Richtung des vorherigen Niveaus angleicht, aber das zumindest erstmal nicht mehr so komplett übertrieben wird. Weil die Vereine halt schon sehen, boah, krass, das gefährdet hier unsere Existenz. Wir dürfen nicht so planen, dass alles genauso eintritt, wie wir es geplant haben und wir dann, wenn es nicht so eintritt, eigentlich nur noch 4 Wochen Puffer haben, sondern dass da dann halt mehr Spielraum ist. Und vor allem sehen die Vereine ja auch, okay, alle anderen machen es auch so. Wir haben jetzt nicht den riesen Wettbewerbsnachteil, wenn wir keine Unmengen mehr an Spielergehältern oder Transfergeldern ausgeben, sondern die anderen tun es auch nicht. Und das wird, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis es wieder auf das vorherige Niveau zurückfällt. Und das ist gut.
Wahrscheinlich. Und so bei Dingen wie, weil ihr habt das ja vorhin erwähnt, dass vielfach das Messer im Schwein stecken gelassen wurde, was Sportstätten und so weiter angeht. Meint ihr, da geht noch was? Max zum Beispiel?
Ja, also das Geld ist bei den Vereinen nicht vorhanden. Also um da selbstständig was zu machen. Es gibt natürlich wie immer Ausnahmen unter den Vereinen, aber bei den meisten ist es nicht da, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten. Da wird sich, genauso wie jetzt mit den Rücklagen für eventuelle weitere Katastrophen, wird sich halt weiterhin oder beziehungsweise es weiß weiterhin, ich würde sagen, noch mehr als früher auf den Staat verlassen. Ja. Zum Teil, weil sie es müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Es wurde ja auch schon gesagt, irgendwie, ja, weil das Geld nach wie vor knapp ist, das sehe ich auch so. Und ich glaube, es wird sich auch dementsprechend nicht ändern. Und das Zweite ist, dass es halt so plötzlich passieren kann. Und die Ausmaße dann, wie lange so etwas dauert und welche Einschränkungen wir haben, nicht abschätzbar ist, sage ich mal. Deswegen ja, ist das Thema bei den Vereinen zwar da, aber sie können nichts dagegen tun. Und deswegen verlassen sie sich da auf die auf den Staat.
Also ist das eher so, wir wissen, dass das, was wir gemacht haben, Mist ist, aber wir wissen es nicht anders oder wir machen einfach so weiter und uns stehen halt bedingt durch das, was passiert ist, die nächsten Katastrophen noch ins Haus. Also ich meine, ich denke da an so den einen oder anderen künftigen Zweitligisten im Fußball, der, glaube ich, immer noch nicht mitgekriegt hat, dass das nächstes Jahr ein bisschen enger werden könnte.
Ja, ich glaube schon, dass die Vereine das ganz gut mitgekriegt haben. Also wie gesagt, im Breitensport wüsste ich, ich meine, ich bin seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren im Breitensport aktiv. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da was anders machen sollte. Also man kann kein Geld ausgeben, was man nicht hat und auch nirgendwo geliehen bekommt. Und im Profisport ist die Botschaft, glaube ich, schon angekommen. Also da wird jeder Cent irgendwo umgedreht, da wird geschaut, wie die Liquidität ist, also nicht nur die Ausgaben, sondern auch wann Geld wo gezahlt wird und ja, das ist dann halt ein Spagat, wie man da trotzdem eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufstellen kann, aber ja, also ich bin gespannt, wie einige Vereine das auflösen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Dringlichkeit nicht erkannt wurde.
Okay, und habt ihr denn auch das Gefühl, dass, ich meine, wir wissen es selber beim Eishockey, Fußball, Handball, bei den großen drei sozusagen, dass da die eine oder andere Sportstätte kurz davor war, mal in sich zusammenzubrechen, vor der Pandemie schon, und dann jetzt während der Pandemie mit Sicherheit nichts gelaufen ist, dass solche Projekte jetzt auch mal endlich angegangen werden oder dass man das wieder verschiebt, bis man genug Geld hat für ein paar neue Sitze?
Also ich finde auch, das ist, finde ich erstmal so rein spekulativ, also auch was Andreas meinte, ist, ich glaube, die meisten Vereine, vor allem im Breitensport, haben erstmal damit zu tun, den aufgekommenen Schaden so gering wie möglich zu halten, da erstmal wieder auch auf klare Spur zu kommen. Und so manche andere größere Projekte, gerade so Renovierungsthemen, alles was Sportstätten angeht, etc., das bleibt weiterhin, wie es vorher schon war, glaube ich, erstmal so ein strukturelles Thema. Also wenn sie an teilweise zu den Strukturen nichts ändert, auch die Förderstrukturen an sich, wann wird was wie wohin verteilt, wer kann auch davon partizipieren. Solange sich da nichts ändert, denke ich mal, wird auch mit solchen Projekten erstmal nichts weiter passieren. Bis, wie gesagt, Prio 1 wird die Schadensbegrenzung sein, erstmal wieder auf klare Linie zu kommen, und dann hoffe ich zumindest auch, dass zumindest intern an den entscheidenden Stellen, da wo die Strukturen halt entschieden werden, dass da entsprechend was passiert.
Ist dann da bei euch das Gefühl, dass von Seiten der Geldgeber, also nicht der Mittelempfänger, irgendwie neue Ideen sind, wie man den Leuten helfen kann, oder ist denen das gefühlt egal?
Nein, also das wollte ich eigentlich gerade ansprechen. Der Hebel ist weniger aus Aufgabenseite, zumindest im breiten Sport und semiprofessionellen Sport. Profisport ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema, sondern auf Einnahmenseite. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade in der Pandemie und auch mit den anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, die es vorher schon gab, Unternehmen sich durchaus mehr fragen, wofür gebe ich mein Marketingbudget aus? Und wo landet es dann am Ende? Landet es vielleicht bei einer großen Mediaagentur, beim TV-Sender oder Facebook oder Google? Oder kann ich das so einsetzen, dass es mir einen Mehrwert bringt als Unternehmen, gleichzeitig aber auch an der Stelle ankommt, wo es auch einen gesellschaftlichen Nutzen hat? Und das ist im breiten Sport an vielen Stellen der Fall. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine total coole Kampagne mit McDonald's laufen, die 51-jährige Sponsoring an einen Breitensportverein ausgeschrieben haben und insgesamt 50 Vereine im Breitensport unterstützen wollen und das als kommunikatives Thema nutzen. Super coole Aktion, und ich glaube, dass wir von sowas in Zukunft wesentlich mehr sehen werden, weil das Feedback auch der Vereine und der Leute, die davon mitbekommen, positiv ist und die Unternehmen am Ende gar nicht mehr Geld ausgeben müssen, sondern das Geld halt woanders ausgeben, gleichzeitig damit auch noch was Gutes tun, was ja eigentlich die Idee von Corporate Social Responsibility ist. Na, da geht es ja nicht darum, hier und da mal was zu spenden und dann irgendwie zu sagen, hey, wir sind total sozial, sondern eigentlich alle Prozesse und Stakeholder zu überprüfen und zu gucken, wie kann ich den gesellschaftlichen Mehrwert maximieren mit dem, was ich als Unternehmen mache. Ja. Sehr gute Aktion. By the way, wenn ihr als Verein zuhört, dann schaut gerne auf die Startseite von Sponsu. Da ist ein Link zur Aktion, da kann man bis zum 20. Juni mitmachen.
Die Startseite von Sponsu ist natürlich auch wieder in den Shownotes für alle zu sehen.
Ja.
Heißt das jetzt naiv gesprochen, dass die Geldgeber jetzt als Lehre aus der Situation der Pandemie bessere, solidere Arbeit verlangen von den Vereinen oder weiter gefühlt jedem das Geld geben?
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Geldgeber allzu sehr darauf achten, wofür die Vereine das, also oder wie die finanziellen Struktur der Vereine sind. Die gucken sich natürlich schon an, was der Verein insgesamt macht, für welche Werte er steht, ob er Jugendförderung betreibt, Integration, sowas wird immer wichtiger in der Kommunikation. Aber so sehr ins Detail, wie solide der Verein finanziell aufgestellt ist, gehen die Geldgeber zumindest unseren Erfahrungen nach nicht.
Also immer noch nicht.
Genau zu sagen. Immer noch nicht, und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Bei größeren Sponsorings an einzelnen Vereinen, da schaut man jetzt schon irgendwie 2-3 Mal hin. Ne? Wenn in den Medien herumgeistert, ob der Verein überhaupt die nächste Saison im Profisport bestreiten kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch höher, dass der Sponsor gewisse Absicherungen in den Vertrag einbaut, um sicherzugehen, dass er nicht alles im Voraus zahlt und dann die Werbeleistungen nicht erbracht werden können. Macht auch Sinn, und dazu würden wir den Sponsoren auch raten. Was für die Vereine natürlich wieder doof ist, weil die Liquidität dann teilweise erst stückweise oder ein bisschen später zur Verfügung steht und damit das grundlegende Problem noch weiter verschärft. Aber wir sehen jetzt nicht, dass ein Sponsor dann sagt, okay, ich mache das gar nicht, sondern die sichern sich dann halt ab, das ist nachvollziehbar, und dann ist aber auch gut. Oder wie seht ihr das? Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht?
Nee, ich sehe das ähnlich. Vom Seiten des Staates, sage ich jetzt mal, weil wir überwiegend mit staatlichen Fördermitteln zu tun haben, was das angeht, ist auf jeden Fall zu erwarten, dass die Zugangsvoraussetzungen für Förderungen vom Staat für irgendwelche Projekte innerhalb des Breitensports leichter werden. Ja, das war vor der Pandemie schon so, dass die Hürden niedriger gelegt worden sind und wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft noch niedriger sein, weil der Staat natürlich ein Interesse daran hat, den Breitensport zu erhalten, und er hat ihn ja durch die Maßnahmen indirekt, sage ich jetzt mal, geschadet. Und das wird er natürlich jetzt gucken, dass er in der nächsten Zeit das ganze Thema dann auch, also zumindest um den Schaden zu begrenzen, dann auch Möglichkeiten gibt, um den Vereinen da finanziell unter die Arme zu greifen. Inwiefern das dann so abläuft, wie sich die Politik das vorstellt, ist natürlich wieder eine andere Frage, oder ob das dann nachher in dem Bürokratiesumpf, sage ich jetzt mal, versumpft und dann doch zu komplex wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Soweit ist das Ganze noch nicht. Ich kann nur sagen, dass es durchaus geplante Fördermittel gibt, die darauf abzielen, möglichst schnell und unbürokratisch den Vereinen ermöglichen, ihre Projekte umzusetzen, um natürlich das zu machen, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben.
Hm. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, also gerade schnell und unbürokratische Bereitstellung von solchen Fördermitteln. Und das merken wir immer wieder, also auch schon vor der Pandemie, aber währenddessen auch umso verstärkt, dass vor allen Dingen die kleineren Vereine, darf man auch nicht vergessen, die sind ja hauptsächlich ehrenamtlich geführt, also sind auch die Frage, wie weit man da als Sponsor einen Blick drauf haben kann, grundsätzlich, ob die gut aufgestellt sind etc., wenn teilweise einfach schlichtweg das Know-how oder Expertise fehlt auf Seiten vom Verein. Das ist wieder ein anderes Thema, ne, auch wie man da sogar eine Förderung hinsichtlich der Bildung, dass man die Vereine handlungsfähig macht etc. schafft. Aber worauf ich auch eigentlich hinaus wollte, ist eben diese schnelle und bürokratische Bereitstellung. Und da haben wir auch, was Andreas schon gesagt hatte, jetzt verstärkt gemerkt, dass die Geldgeber, also die Unternehmen, Sponsoren, schon mehr einen Blick drauf haben, wofür die das Geld ausgeben, die Sponsoring-Budgets. Und das ist vor allen Dingen auch das ganze Thema Corporate Social Responsibility. Das ist schon mal vorher schon ein großes Thema, jetzt umso mehr und ja schon gezielter auch in dem Breitensport da reingehen wollen und das auch verstärkt tun. Und wir merken es halt jetzt auch bei den einzelnen Projekten, die wir jetzt immer wieder haben, dass Sponsoren, auch teilweise schon bestehende Sponsoren, sagen, ey, wir wollen hier noch ein bisschen mehr unterstützen. Die haben ihr Sponsorenbudget und können das auch direkt dann als eigenen Fördertopf sogar mehr in Projekten, sogar quasi vereins- oder sportartübergreifend zur Verfügung stellen. und können das quasi noch ein bisschen breiter streuen. Und das wäre dann auch der Punkt, dass es dann relativ schnell und unbürokratisch zur Verfügung steht und unterm Strich dann jeder einzelne Unterstützer, Unterstützerin dann ganz transparent entscheidet, wer dann was bekommt.
Wir machen jetzt eine kleine Pause. Danach reden wir weiter über, was da so in absehbarer Zukunft kommen kann, passieren kann mit Mittelbeschaffung und Sponsoring. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Andreas Kitzing, Oliver Hernecek und Maximilian Schreiber, reden über Mittelbeschaffung, Sponsoring, was das für Folgen hatte, dass jetzt mit der Pandemie mal anderthalb Jahre Pause war. Da gibt's ja auch noch, oder ist mir aufgefallen, eine andere Konsequenz. Gerade im Breitensport und auch im Spitzensport, es taucht plötzlich Konkurrenzveranstaltungen auf, die es vorher nicht gab. Ich meine, im Fußball hatte man die Super League für, glaube ich, 72 Stunden gegründet. Und da war ein großes Problem. Alle hatten schon die Pleite vor den Augen. Das ist ja nicht, das verschwindet ja nicht. Im American Football gibt's jetzt eine neue Liga in ganz Europa, denen erstmal anscheinend relativ egal ist, ob jemand gucken kommt oder nicht. Das ist ja in diversen Sportarten so. Meint ihr, dass diese Lust auf irgendeine Art von Innovation von dritter Seite jetzt einen Einfluss auf die Mittelbeschaffung oder ein Sponsoring hat oder nicht?
Ja, also die Lust auf Innovation, ja. Also ich meine schon, dass sowohl Sponsoren als auch Rechteinhaber und auch wirklich größere Rechteinhaber deutlich offener dafür sind, digitale oder innovative Sponsoring-Konzepte auszuprobieren. Sei es, ob es um Aktivierung und Fan-Engagement geht oder vorne raus um das Finden von Sponsoren und den Prozess, das ist ja eher da, wo wir beheimatet sind. Da glaube ich schon dran, dass jetzt die Super League probiert wurde und krachend gescheitert ist, sollte hoffentlich den Verantwortlichen eine Lehre sein, zumindest ein bisschen auf die Fans zu gucken und zu schauen, wo eigentlich der Bedarf ist.
Glaubst du?
Ich glaube, dass das den langfristig auf die Füße fällt. Ich würde auch nicht komplett darauf wetten, dass die UEFA-Reform für 2024, so wie sie beschlossen wurde, am Ende wirklich so umgesetzt wird. Ich glaube, dass es da auch nochmal deutlich mehr Backlash gibt und die Fans haben jetzt auch mehr angefangen zu erkennen, dass sie auch eine Macht haben, wenn sie sich organisieren. Und durch Digitalisierung gibt es immer mehr Möglichkeiten, sich zu verknüpfen. Und sobald Fans beispielsweise anfangen, irgendwelche Anliegen durchzudrücken, die Sponsoren des Vereins oder von einem Wettbewerb zu boykottieren, geht es, glaube ich, relativ schnell, dass die Wettbewerbe dann auch einknicken, weil da sind Marketingentscheider ganz, ganz sensibel in diesem Punkt. Und sowas führt relativ schnell dazu, dass dann Verträge auch nicht mehr verlängert werden oder zumindest ein ganz alarmierender Anruf oder Brandbrief oder E-Mail an die Entscheider der Liga geht und oder des Vereins. Und dann kann es auch ganz schnell gehen. Hoffentlich. Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich finde, es ist natürlich fürs Business eigentlich schlecht, ne? Also gerade für jemanden, der Sponsorings vermittelt, aber für den Sport und die Sportkultur in Europa finde ich das eigentlich positiv. Und als Privatperson finde ich es auf jeden Fall gut, wenn die Fans sich auch organisieren und dafür sorgen, dass der Sport so aussieht, wie sie ihn sich wünschen. Und am Ende sind auch die Verbände, das sollte man nicht vergessen, eigentlich ja eine Non-Profit-Organisation und haben das den Zweck, den Sport zu fördern. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das ein bisschen vergessen wird. Und wenn es da ein Korrektiv gibt, finde ich das gesund für den Sport insgesamt.
Man sieht das ja mit der von mir angesprochenen Football League, dieser European League of Football, Abkürzung übrigens 11. Dass aus dem Sport heraus plötzlich Mut für Veränderung da ist und das, was seit Jahren da vor sich hin machte, plötzlich ein Problem damit hat, dass es Leute gibt, die aus dem Sport heraus sagen, wir machen das jetzt anders und gucken mal, ob es überhaupt funktioniert, aber es ist den Versuch wert. Ist das auch eine Sache, die im Zweifelsfall bei der Mittelbeschaffung, bei Dingen wie Crowdfunding irgendwie noch Folgen haben kann, dass sich morgen du und ich zusammentun, Oliver, Maximilian oder so, dass wir sagen, ja, wir machen morgen eine Drone Racing League, wir brauchen da Geld für.
Also ich bin grundsätzlich ein Freund von Innovation und grundsätzlich von Bewegung in dem ganzen System. Und also ich sehe eher, dass es, weiß nicht, teilweise vielleicht auch zu einer Umverteilung kommt von Sponsoring-Budget, aber genau diese Budgets steigen ja auch weiterhin. Also klar mit einem kleinen Dämpfer von letzten und diesem Jahr, aber wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, war dieser ganze Bereich private Investing, so Sponsoring, immer weiter am Wachsen. Und das wird auch weiterhin ein großer, fester Bestandteil sein. Und was man da gerade so sieht, dass sich solche neuen Modelle rausentwickeln, das sehe ich persönlich auch so ein bisschen als, sag mal so, stiller Protest teilweise, dass natürlich so Fangruppierungen sagen, okay, uns wurde quasi hier gefühlt nicht ganz zugehört oder so ein Stück weit vergessen und dann machen wir eben unser eigenes Ding. Und das kann oder sollte langfristig eigentlich auch nur im direkten Austausch funktionieren. Also wenn man auch wieder die großen Verbände plus die Fan und die kleinen Vereine jetzt nochmal an den Tisch bringt und nur so kann das dann auch langfristig funktionieren, dann werden alle Seiten davon profitieren. Und ich hoffe auch mal, dass es die Richtung annehmen wird.
Vielleicht kurz zum Thema Umverteilung, da glaube ich auch dran. Also ich meine, da muss man sich nur mal vor 20 Jahren YouTube angucken, Broadcast Yourself. Ja, dadurch, es gibt, da gab es immer mehr Plattformen, dass man jetzt nicht zum Beispiel TV-Sender oder Presse braucht, um selber Reichweite aufzubauen. Mit Social Media sehen wir das schon, aber es ist auch ein Trend, dass auch immer mehr Nischensportarten wirklich professionelle Möglichkeit haben oder Breitensportvereine sich selber zu publizieren und ihre Spiele live zu übertragen. Und ich glaube, dass das definitiv zu einer gewissen Umverteilung führt. Weil das zum einen was ist, was vermarktbar ist, zum anderen aber auch etwas ist, was neue Fans bringt. Ich bin viel engagierter als Fan von einem Verein oder einem Sportler oder einer Mannschaft, die ich auch verfolgen kann und wo ich die Spiele live sehen kann und bringe vielleicht noch weitere Fans dazu, die das dann auch sehen können und sich dann auch mehr für den Sport interessieren. Und das bringt wieder mehr Mediaeinnahmen, mehr Sponsoren. Also ich glaube, dass da eine wesentlich breitere Aufstellung erfolgen wird, die dann am Ende natürlich die Angebote kannibalisieren, ein Stück weit, die jetzt einen quasi Monopol auf Stream und TV-Übertragungen und Reichweite haben. Und wenn das noch mehr marktorientiert verteilt wird, wirklich, was die Leute eigentlich wirklich interessiert und nicht nur, was man gerade halt sehen kann, finde ich das eigentlich auch gut.
Das ist halt eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt, als du es gesagt hast. Ich meine, diese ILF, die sagt halt, wir haben Fernsehsender, die überspielen das Spiel der Woche dabei, Pro7, Sat1. Wir haben aber selbst noch eine eigene Streaming-Plattform nach US-Vorbild, wo es alles gibt, für einen relativ niedrigen Preis. Die wollen über Streaming halt Zuschauer generieren. Andere Ligen, Projekte weltweit machen das auch. Die einen machen ihr Streaming-Portal zu, weil es keiner geguckt hat und kooperieren jetzt mit Fernsehsendern und deren Streaming-Portals. Die nächsten machen ja Pause, um so ein Streaming-Portal hinzukriegen. Und vielleicht auch mit schon existierenden Ligen, Verbänden zu kooperieren. Meint ihr, das sind Wege, die das alles weiter nach vorne bringen? Und inwiefern sind da der Sport, das Geld, sage ich mal, und auch die Politik mit Fördermitteln und so darauf vorbereitet? Ich meine, könnte ich mir morgen mit meiner keine Ahnung, Faustball-Liga einen Streamingdienst überhaupt fördern lassen?
Also ob man das fördern lassen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber du würdest, wenn du das Geld hast oder Geldgeber findest, die es hier finanzieren, sicherlich fast von heute auf morgen die Faustball-Liga übertragen. Und je mehr Vereine dieses Angebot nutzen, umso effizienter wird es, umso geringer werden die Durchschnittskosten und damit auch die Grenzkosten für weitere Vereine, das einzuführen, und umso mehr nutzen es und so weiter. Das ist ein Kreislauf, der, glaube ich, immer mehr in die gleiche Richtung geht. Und hey, ich meine, es ist grundsätzlich gut. Es ist ein zusätzliches Angebot für die Fans. Du kannst entweder mehr Sport konsumieren oder zielgerichteter genau den Sport konsumieren, der dich eigentlich interessiert. Und ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist. Ich glaube schon auch, dass es irgendwann eine gewisse Konsolidierung geben wird, dass es nicht mehr super viel Stückwerk ist, sondern Sachen sich auch immer mehr zusammentun, sich ein paar Plattformen herauskristallisieren, die vielleicht ein bisschen besser funktionieren, mehr Nutzer, mehr Zuschauer haben als andere. Aber grundsätzlich ist das ein Weg in die richtige Richtung, der, glaube ich, auch noch immer weitergehen wird.
Bezüglich der staatlichen Förderungen kann ich dazu sagen, dass der Staat schon Förderungen hat, die auf solche Innovationsgeschichten hin ausgerichtet sind, aber noch längst nicht genug. Und es geht jetzt im Moment erstmal nur um Erhalt beziehungsweise um Modernisierung. Da geht es jetzt noch nicht sonderlich um Innovation. Da ist der Staat einfach meiner Meinung nach noch etwas zu langsam. In der Wirtschaft ist es anders. Da gibt es durchaus viel mehr Förderungen und Projekte, die Innovation fördern. In Breitensport und in den Vereinen kann man die Digitalisierung nennen, dass man da gewisse Sachen bekommt. Aber jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, so einen Streaming-Dienst da einzuführen, um Faustball publik zu machen als Beispiel, das wird beim Staat wahrscheinlich eher wegen der aktuellen Situation auf taube Ohren stoßen.
Mal private Frage, würdest du sehen, dass der Staat da denn auch eingreifen sollte und das finanziell unterstützen sollte, oder würdest du private Meinung eher denken, so hey, das sollte eigentlich über den Markt geregelt werden, dass halt da es dann finanziert wird, wo auch eine entsprechende Nachfrage da ist.
Wenn es einen volkswirtschaftlichen Mehrwert bietet, der eine gewisse Gruppe, die eine gewisse Größe hat, dazu inspiriert, weiß ich nicht, sportlich gesünder zu leben, besser zu sein und irgendwie das Ganze wieder zurückfließt, bin ich der Meinung, sollte das schon unterstützt werden. Formal auch, weil es gerade bei den Vereinen sich ja um keine gewinnträchtigen Unternehmungen handelt. Vor allen Dingen, was den jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht von den ersten Ligisten aus oder so, die das Ganze natürlich über Unternehmen natürlich gewinnträchtig vermarkten, sondern ich gehe jetzt von dem Breitensport aus, der halt einfach dann dementsprechend plus minus null arbeitet jedes Jahr. Und da finde ich schon, dass der Staat, die Kommune, das Land, wo sich das befindet und wo der Verein schon einen Mehrwert liefert, das Ganze auch unterstützen kann.
Ich meine, das Ding ist ja, du hast ja, ich meine, das geht uns wahrscheinlich allen so, wir gucken ja alle ein bisschen mehr Sport als, sag ich mal, der Durchschnittsmensch berufsbedingt. Gewisse Sachen im Sport, da haben uns definitiv diese Pandemiezeit keinen Spaß mehr gemacht. Fußball gucken war echt nur noch Europameisterschafts U21-Endspiel und Champions-Endspiel, League-Endspiel. Die Spiele davor waren mir persönlich zumindest egal. Und ich habe mich dann teilweise anderen Sportarten, die irgendwie es doch geschafft haben, vernünftig zu übertragen und ja, was zu zeigen, dann eher zugewendet. Meint ihr, dass das vielleicht Konsequenzen haben kann, auch dann halt nachher auf das Sponsoring und die Mittelbeschaffung als allgemein, dass das war ja irgendwie Freiraum, der da existierte plötzlich, irgendwo genutzt haben, dass der auch weiter genutzt wird und sich das Ganze halt ein bisschen verschieben kann?
Hm. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass alle im Markt, und das schließt die Sponsoren ein, sich sehr darauf freuen, wenn wieder Fans im Stadion ist und die Atmosphäre und die Emotionalität auch rübergebracht wird. Die Sportsponsoring als Werbeform schon ja auch von anderen Marketingformen unterscheidet. War jetzt natürlich auch eine Zeit, wo man relativ viel experimentieren konnte, wie man mit mehr Fläche und weniger Einschränkungen auch mal ein paar andere Sachen ausprobieren konnte. Ein paar von denen werden sicherlich übernommen werden oder zu neuen Ideen führen, aber ich glaube nicht, dass sich Sportsponsoring an sich grundsätzlich verändern wird. Also wie gesagt, ich glaube, dass mehr in den Breitensport oder Purpose-Driven investiert wird, aber am Ende ist es trotzdem Sponsoring. Du kriegst Werbeleistungen, gibst dafür Geld und ich glaube, da wird sich nicht so viel dran tun.
Und beim grundsätzlichen Konsum, wird da jetzt was anderes langsam hochklettern oder wird alles wieder beim Alten bleiben?
Naja, also wie gesagt, wenn mehr unterschiedliche Sportarten auch gestreamt werden, glaube ich, dass auch mehr unterschiedliche Sportarten konsumiert werden. Aber auch während der Pandemie haben die Leute ja sehr viel Sport konsumiert. Also ich meine, du saßt dann ja auch zu Hause und hast dir überlegt, wie verbringst du die Zeit, wenn du nicht rausgehen kannst und dich mit deinen Freunden treffen kannst oder selber Sport treiben kannst. Und
ja, ich habe tatsächlich reguläre Saisonspiele der NBA geguckt.
Ja, siehst du. Und können wir schon vorstellen, dass der eine oder andere da dann auch auf den Geschmack gekommen ist und gesagt hat, so, hey, das ist eigentlich ganz cool. Wieso verfolge ich das jetzt nicht einfach weiter? Aber so die große Änderung, weiß ich nicht.
Oliver, Max, dir da eine Idee?
Ja, ich glaube auch, was Andreas schon gesagt hat, also je mehr Angebote da sind, je mehr gestreamt wird, je mehr da auch in die Breite gegangen wird, desto mehr wird auch geschaut, beziehungsweise wird man sich dann auf andere Inhalte sicherlich interessieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ja, ich sag mal, realistisch genug und sagen, dass der Mensch ist und bleibt doch ein Gewohnheitstier. Und wenn das dann alles wieder wie gewohnt Fahrt aufnimmt, dass man dann schon zum Großteil die alten Muster beibehält. Aber ich persönlich wünsche mir auf jeden Fall, dass das die Entwicklung, die es jetzt genommen hat, was die individuellen Angebote angeht, die verschiedenen Möglichkeiten, dass das beibehalten wird. Aber wie schon gesagt, das ist auch so ein Thema, was der Markt ein Stück weit selber in der Hand hat. Beziehungsweise die Anbieter, wenn wir von Streaming etc. sprechen, je mehr dann auch verfügbar ist, desto mehr wird sie unterm Strich auch dafür interessiert und die anderen Themen gewinnen dann auch an Relevanz.
Also ich glaube, dass jetzt durch die ganze Situation mehr ausprobiert wird, durch den leichteren Zugang zu diesen Sportarten jetzt über digitale Medien auch mehr geschaut wird, aber dass sich das mittel- bis langfristig dann doch auf die Sachen, die wirklich für die breite Masse, sage ich jetzt mal, interessant sind, wieder einpendeln wird. Ne? Und dass es halt von Land zu Land, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nach Geschmack.
Ein Fest mit euch darüber zu reden. Jetzt, wie es genau weitergeht in Sachen Mittelbeschaffung für die doch sehr vergebeutelten Vereine, die wir jetzt ja auch anderthalb Jahre mitbegleitet haben bei der ganzen Situation. Wie gesagt, war mir eine Freude. Habt ihr noch einzeln den, ja, unseren Zuhörern was zu sagen? Wie es denn weitergeht mit Mittelbeschaffung, Sponsoring und so weiter?
So, ich kann gerne den Start machen. Das ist von meiner Seite auch nochmal danke. Hat mir Spaß gemacht, auch schön mal in der ganzen Runde das hier zu besprechen. Und ja, was ich aber nochmal mitgeben kann, also ich glaube auch, dass die Förderung, Sportförderung an sich bleibt ein Mix aus den verschiedenen Kanälen. Das wird sich teilweise ein bisschen umschichten und das vor allen Dingen das ganze Thema CSR und Gesellschaft oder gesellschaftliche Wirkung, dass das weiterhin den Trend annimmt oder beibehält, der schon da ist, also dass die Geldgeber mehr drauf schauen, wo fließt mein Geld hin, dass das auch einen gesellschaftlichen, sozialen Mehrwert hat.
Ja, ich glaube, wie gesagt, auch daran, dass mehr auch auf den Impact von Sponsorings geachtet wird. Und grundsätzlich glauben wir bei Sponsu schon ja auch daran, dass Digitalisierung des gesamten Sponsoring-Prozesses ein Thema ist, was Zukunft hat. Ich meine, deshalb betreiben wir einen digitalen Sponsoring-Marktplatz. Und die Bereitschaft dazu, sich digital mit dem Thema Sponsoring auseinanderzusetzen, ist definitiv gestiegen in den letzten anderthalb Jahren. Und wir denken, dass das sich auch noch weiter fortsetzen wird. Und ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn man dann dabei ist, egal ob als Rechteinhaber oder als Sponsor.
Ja, ich glaube, dass das Thema staatliche Förderung für die Vereine in der nächsten Zeit interessant wird, interessanter als vor der Pandemie, weil halt, wie gesagt, die Finanzlöcher da doch größer sind als vor der Pandemie und deswegen das Ganze auch ja an zusätzlichem Charme, sage ich jetzt mal, gewinnen wird. Das weiß auch der Staat und ist da auch dabei, dieses der steigenden Nachfrage nachzukommen. Und ja, da sind wir jetzt guter Dinge, dass auch weiterhin da Projekte gefördert werden können.
Ja, das hört sich doch alles sehr positiv und gut an. Ich denke, es bleibt spannend. Und wir vier hören uns mit Sicherheit noch mehr oder weniger ein- oder zweimal zu dem Thema Mittelbeschaffung und Sponsoring wieder. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke euch, bis dann. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Danke auch, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kontrovers, lehrreich, manchmal auch polemisch. Das ist der Sportstammtisch.
Präsentiert vom Big in Sports Podcast
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.